Peters Literaturküche. Der Literaturpodcast von und mit Peter Fassbender. Altes und Neues frisch zubereitet, direkt aus meiner Küche. Herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe von Peters Literaturküche. Ich hoffe, ihr seid gut in den Sommer gekommen. Vielleicht hat euch mein Midsommer-Special vom 25. Juni ein bisschen dabei geholfen, dass ich zusammen mit der Mimi Nielsdotter und dem Erik Grundholz gelesen und gesungen habe. Naja, gut, gesungen habe ich jetzt nicht, aber dafür die Mimi Nielsdotter umso mehr. Wer es verpasst haben sollte, die Folge ist auch noch online zu hören. Heute gibt's auch ein saisonales Thema. Zur Einstimmung fange ich einfach mal mit einem kurzen Text von mir an. Endrunde. Die Chipsen alle und die Nüsschen sind auch schon fast weg. Wo du gerade schon mal in der Küche bist, bring mir noch ein Bier mit. Und von dem Dip. Mechthild reißt die Klappe an der mit Knabberkram vollgestopften Anrichte auf und zieht eine Tüte Tortilla-Chips heraus. Nach einigem Wühlen stößt sie auch auf die Erdnüsse. Beides wirft sie genervt auf den Küchentisch und holt eine Schüssel und Bier aus dem Kühlschrank. Aus dem Wohnzimmer dröhnt das Gröhlen von Klaus, der so lautstark wie textunsicher versucht, die Nationalhymne mitzusingen. Mechthild klatscht einen großen Löffel Dip aus der Schüssel auf eine kleine Schale, sie streift sich Gummihandschuhe über und holt aus dem Küchenschrank ein hinter dem Putzmittel verstecktes braunes Fläschchen und träufelt von der Flüssigkeit reichlich in den Knoblauchdip.
»Wo bleibt das Bier?« schreit Klaus. »Es kann doch nicht so schwer sein, eine Pulle Bier pünktlich zum Spiel abzuliefern. Und vergiss das Knabberzeug nicht.«
»Ist schon auf dem Weg, Schatz.« Sie rührt den Dip kräftig durch. »Ganz speziell für dich, du Penner«, murmelt sie. Mechthild packt alles auf ein Tablett und trottet ins Wohnzimmer. Das Sofa ist überzogen mit einer großen Deutschlandfahne. Darauf fletzt sich Klaus in Boxershorts und einem Trikot der Nationalmannschaft von 1990, das nur schwer das in über 30 Jahren entstandene Volumen zusammenhalten kann.
»Stell dich da nicht direkt vor den Fernseher. Wie blöd kann man nur sein. Beim nächsten Spiel ist alles frühzeitig und ausreichend auf dem Tisch, Mechthild.«
Er greift gierig nach dem Bier und lässt das kühle Nass die Kehle herunterlaufen. Sie versucht vorsichtig, von der Seite aus die Glasschüsseln mit den Chips zu füllen, stellt den Dip direkt vor die Nase von Klaus, füllt die Keramikschale mit Erdnüssen auf und räumt das Leergut ab. Auf dem Weg in die Küche ruft er ihr nach,
»Solange wie das bei dir dauert, kannst du gleich noch ein Bier bringen. Und vergiss nicht, den Kühlschrank wieder zu befüllen, sonst schleppst du mir hier gleich noch warmes Bier an.«
Mechthild grunzt verächtlich, stellt ihm aber flugs eine neue Flasche auf den Couchtisch. Klaus schlingt gierig die Tortilla-Chips, die er zuvor tief in den Dip getaucht hat, herunter. Er röchelt, läuft rot an. Krümelspuckend schreit er,
»Abseits! Abseits, du blinde Nuss!«
und spült kräftig mit Bier nach.
»Lauft! Lauft! Bewegt euch, ihr Schlappschwänze!«
brüllt er weiter den Fernseher an. Mechthild sitzt am Küchentisch, reibt sich die Schläfen und betrachtet die Küchenuhr. Lächelnd nimmt sie jeden Schritt des Sekundenzeigers wahr. Das Verschwinden der alten Zeit.
»Bring mir ein Handtuch, Mechthild, schnell, und noch ein Bier!«
Sie springt auf, holt eine Flasche aus dem Kühlschrank und ein Handtuch aus dem Bad. Schweiß rinnt Klaus vom kahlen Kopf auf das schon durchgeschwitzte Shirt. Sie reicht ihm das Tuch und stellt das Bier ab. Schaut mit stiller Fröhlichkeit auf das Pendel der Wohnzimmeruhr. »Tick-tack«, murmelt sie, »deine Zeit läuft ab.«
»Was brabbelst du da?« keucht er um Atemluft ringend. »Steh da nicht so blöd rum, tu irgendwas.«
Seine Muskeln zucken unkontrolliert und er verkrampft, rutscht von dem Sofa und liegt mit verzerrtem Gesicht auf dem Boden, umhüllt von der Deutschlandfahne. Sie schaut ihn einige Momente emotionslos an, verlässt das Zimmer und schließt die Tür. Der Bluetooth-Lautsprecher flutet die Küche mit klassischer Musik. Mechthild nippt an ihrem Glas Champagner und verspeist die kunstvoll angerichteten Lachshäppchen. Sie schließt die Augen, genießt die weichen und warmen Klänge der Symphonie. Nach dem furiosen musikalischen Schlusssatz kehrt Ruhe ein. Mechthild erhebt sich entspannt und schlurft gemächlich ins Wohnzimmer. »Verlängerung!« schreit der Reporter im Fernsehen. »Der Thriller geht in die Verlängerung! Was für eine Spannung! Was für eine Dramatik! Die gesamte Nation wird jetzt vor den Fernsehgeräten oder den Leinwänden kleben und ihrem Team die Daumen drücken!« Sie prüft bei Klaus den Puls und nickt lächelnd. Mechthild wickelt den toten Körper in die Fahne ein, verschnürt ihn gründlich und schleift ihn über den Flur an die Haustür. 1:0 für Deutschland!« dröhnt es aus dem Fernseher. Alles ist menschenleer. Auch kein Auto ist auf der sonst sehr belebten Straße unterwegs. Aus den Häusern hört man überall den Reporter der Live-Übertragung teils nervös, teils euphorisch schreien. Sie öffnet die Heckklappe des in der Einfahrt stehenden Kombis und legt die Rückbank um. Mechthild müht sich, das schwarz-rot-goldene Paket in den Wagen zu wuchten. Bei den Anstrengungen, das herausragende Ende einzuschieben, bemerkt sie Adele Schneider von nebenan, die dabei ist, einen Teppich in den Minivan zu verstauen. Entsetzt starren sich beide Frauen an, bis sich ihre Gesichtszüge entspannen, sie einander verständnisvoll und wissend zunicken. »Das Spiel ist aus!« schreit der Reporter im Fernsehen. Jubelschreie sind aus den umliegenden Häusern zu hören und die ersten Fans rennen jubelnd und Fahne schwingend auf die Straße. Mechthild schlägt die Heckklappe zu und steigt hastig in den Wagen. Die Schneider tut es ihr gleich und beide Frauen rasen davon in die Nacht. Das war mein Beitrag für die heutige Folge. Thema ist Fußball. Bei der Vorbereitung der Folge habe ich mir gedacht, naja, vielleicht findet sich ja irgendein Text, der sich auch mit Fußball beschäftigt, passt ja dann in die Europameisterschaftszeit. Und dann habe ich dann doch erstaunt festgestellt, dass es relativ viele Texte gibt, die sich mit Fußball beschäftigen und dass es für eine ganze Folge reicht. Joachim Ringelnatz hat sich auch mit dem Thema beschäftigt, in einem Gedicht. Und das kommt jetzt. Fußball nebst Abart und Ausartung. Der Fußballwahn ist eine Krankheit, aber selten, Gott sei Dank. Ich kenne wen, der litt akut an Fußballwahn und Fußballwut. So wie er einen Gegenstand in Kugelform und ähnlich fand, so trat er zu und stieß mit Kraft in die bunte Nachbarschaft. Ob es ein Schwalbennest, ein Tiegel, ein Käseglobus oder Igel, ein Krug, ein Schmuckwerk am Altar, ein Kegelball, ein Kissen war und wem der Gegenstand gehörte, das war etwas, was ihn nicht störte. Bald trieb er eine Schweineblase, bald steife Hüte durch die Straße. Dann wieder mit geübtem Schwung stieß er den Fuß in Pferdedung. Mit Schwamm und Seife trieb er Sport, die Lampenkuppel sprach sofort. Das Nachtgeschirr flog zielbewusst der Tante Bertha an die Brust. Kein Abwehrmittel wollte er nützen, nicht Stacheldraht in Stiefelspitzen, noch Puffer außen angebracht, er siegte immer 0:8 und übte weiter frisch fromm frei mit Totenkopf und Straußenei. Erschreckt durch seine wilden Stöße gab man ihm nie Kartoffelklöße. Selbst vor dem Podex und den Brüsten der Frau ergriff ihn ein Gelüsten, was er jedoch als Mann von Stand aus Höflichkeit meist überwand. Dagegen gab ein schwachten Magen dem Fleische Anlass zum Verklagen. Was beim Gemüsemarkt geschah, kommt einer Schlacht bei Leipzig nah. Da schwirrten Äpfel, Apfelsinen, durch Publikum wie wilde Bienen. Da sah man blutorangen Zwetschgen an blassen Wangen sich zerquetschen. Das Eigelb überzog die Leiber, ein Fischkorb platzte zwischen Weiber. Kartoffel spritzten und Zitronen, man duckte sich vor den Melonen. Dem Krautkopf folgten Kürbisschüsse, dann donnerten die Kokosnüsse. Genug! Als alles dies getan, griff unser Held zum Größenwahn. Schon schäkernd mit der U-Boot-Miene besann er sich auf die Lawine, doch als pompöser Fußballstößer fand er die Erde noch viel größer. Er rang mit mancherlei Problemen zunächst. Wie soll man Anlauf nehmen? Dann schiffte er von dem Balkon sich ein in einen Luftballon und blieb von da an in der Luft. Verschollen, hat sich selbst verpufft. Ich warne euch, ihr Brüder Jahns, vor dem Gebrauch des Fußballwahns. So viel von Joachim Ringelnatz. Wie sein allgemeines Interesse an Fußball oder an Sport insgesamt war, darüber habe ich jetzt nichts gefunden. Aber zumindest hat er die Sache wert befunden, sich damit zu beschäftigen. Ich habe jetzt noch einen etwas längeren Text von Jaroslav Hasek. Er wurde 1883 geboren und starb 1923. Er war ein tschechischer Schriftsteller. Bekannt war er vor allem durch seine Figur des braven Soldaten Schweig. Aber hier geht es jetzt um seinen Beitrag zum Thema Fußball. Fußball in Bayern. Zwischen den bayerischen Städten Tillingen und Höchstadt an der Donau herrschte grimmige Feindschaft. Im Mittelalter zogen die Tillinger mit ihren Booten, die mit Söldner bemannt und mit reichlich Vorrat an Brennstoffen versehen waren, gen Höchstadt, das nach solchen Besuchen einige Male brannte. Zuweilen trieben die Höchstädter allerdings die Tillinger die vollen 40 Kilometer wieder zurück und die 10 Kilometer lange Eichenallee, die sich von Höchstadt gen Tillingen zieht, heißt zu den gehängten Tillingern. In dieser Beziehung unterschieden sich die beiden Städte voneinander. Denn die Tillinger ertränkten ihre Höchstädter Nachbarn in der Donau wie junge Katzen. Und als ein Ratsherr aus Höchstadt den Tillingern in die Hände fiel, wurde er gevierteilt. Ein Viertel wurde durch einen Sonderboten nach Höchstadt gesandt, wo man diesen auf dem Burgtor aufknüpfte, trotz seines Protestes, dass er als Gesandter unverletzlich sei. So ging das weiter, bis zu der Zeit, da den Städten ihre Privilegien zu dergleichen Spiele und Vergnügungen genommen wurden. Da die neue Zeit die Grausamkeit und die Expeditionen milderte und sie auf Raufereien im Einkehrhause zum Schutzengel beschränkte. Dieses Einkehrhaus lag 20 Kilometer von Höchstadt und ebenso weit von Tillingen. Es bildet die Grenze zwischen beiden feindlichen Gebieten. Dort ging man jeden Sonn- und Feiertag zum Raufen. Die Burschen kamen zu Fuß und wurden nach beiden Richtungen in Leitern und Mistwagen nach Hause gefahren, mit zerschlagenen Köpfen und gebrochenen Rippen, aber ungewöhnlich zufrieden, weil es wieder einmal so schön verlaufen war. Beide Parteien bemühten sich stets, den Ruf der führenden Stadt in diesen hundertjährigen Kämpfen aufrechtzuerhalten, und so waren denn die Kämpfe beim Schutzengel nicht weniger erbittert als zu jener Zeit, wo die Leute aus Tillingen auf Leitern mit brennenden Pechfackeln die Wälle von Höchstadt erklommen, deren Verteidiger sie wiederum mit hundertpfündigen Drechflegeln in die Städtwälle schleuderten. Ebenso erbittert war der Kampf, als die Tillinger mit den Widdern die Stadttore zertrümmerten und Höchstädter sie mit brennendem Pech begossen. Keine Partei konnte jemals sagen, vollständig überwunden worden zu sein, bis die Kreiseinteilung endlich die Höchstädter in die Hände Tillingens gab. Der Höchstädter Kreis ward aufgehoben und Höchstadt dem Kreise Tillingen zugeteilt. In Höchstadt war das Amtsgericht und in Tillingen das Bezirksgericht. Die Höchstädter vernahmen ihren Bürger nur ein und schickten ihre Akten zum Bezirksgericht nach Tillingen, das sie streng und hart richtete. Die Höchstädter mussten nach Tillingen zur Assentierung gehen und in allen amtlichen Angelegenheiten ward immer Tillingen zuerst genannt und dann erst kam Höchstadt. So waren die Höchstädter auf der ganzen Linie gehandicapt, erniedrigt und beleidigt. Und als sie eines Sonntags die Tillinger glorreich im Schutzengel verhauen hatten, waren dort am nächsten Sonntag so viele Gendarme aus dem Kreise Tillingen, dass sie es beim besten Willen nicht wiederholen konnten. Seit damals trafen sie nur noch durch Zufall aufeinander und da erlagen die Höchstädter der Übermacht, weil sie überall von der feindlichen Welle umgeben waren. Und wenn sie vom Militär kamen, sagten sie, es sei unter solchen Umständen ganz vergeblich, sich zu raufen, und die Zurückgebliebenen betrachteten sie als Feiglinge. Es schien, dass Höchstadt niemals wieder seinen Nebenbuhler in den Schatten stellen werde, als die moderne Zeit nach Süddeutschland den Fußball brachte. Was konnte der Club Tillingen am Anfang gegen die Höchstädter Mannschaft aufstecken? Die Leistung der Stürmer von Höchstadt war bemerkenswert. Sie gingen so scharf auf den Ball, wie ihre Vorfahren die Tillinger von den Stadttoren gejagt hatten. Sie sandten den Ball mit einer so unwiderstehlichen Kraft in die Tore der feindlichen Clubs, wie früher die Höchstädter Knüppel und Schleudern die Tore der Stadt Tillingen zerschmetterten. Das Zusammenspiel aller vom Clubs Höchstadt, der Läufer, Verteidiger und der Flügel, durchbrach den Leiberwall vor dem feindlichen Goal und einmal geschah es sogar, dass sie in das feindliche Tor der Mannheimer zusammen mit dem Ball auch den Beck ihres eigenen Teams schossen, ohne dass heute noch jemand weiß, wie dieser dorthin geraten konnte. Ihre Schüsse waren fürchterlich. Der in das Tor der Gegner geschossene Ball schleudert den Goalmann zur Seite, durchreißt das Netz, reißt einem Zuschauer hinter dem Tor das Ohr ab, erschlägt einen Hund, der hinter dem Spielplatz herumläuft und schlägt einem Passanten, der ihn stoppen will, beide Füße ab. Ein Beispiel. Das zweite Beispiel, beim Wettspiel Höchstadt gegen Ingolstadt, forderte ein scharfer Schuss in das Ingolstädter Tor zwei Opfer auf einmal. Der Goalmann und der Ball hauchten ihre Seele aus, sodass das Spiel auf 2 Minuten unterbrochen werden musste, bis ein Ersatzmann kam und ein neuer Ball gebracht wurde. Wenn sie von dem Spielplatz heimkehrten, konnten sie stolz ihr Kriegslied anstimmen. Mein Mädchen muss mich küssen, ich bin vom Höchstadtclub. Wer kann doch besser schießen als unser Donauclub? Golia, 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 hurra! Man nannte ihr Spiel ungewöhnlich scharf und in der Sportrubrik einer Tageszeitung schrieb man über ein Match, das sei kein Fußballspiel gewesen, sondern das jüngste Gericht. Anderswo schrieb man über das Wettspiel Höchstadt gegen Ringelsheim, das Spiel habe an den Kampf um Verdun erinnert. In der Herbstsaison konnten sich die grün-blauen Höchstädter mit folgenden Erfolgen ausweisen. Sie hatten 28 Paar Füße überschlagen, 49 Rippen zerbrochen, 13 Paar Hände ausgerenkt und gebrochen, 52 Nasen eingeschlagen, 16 Schulterblätter zerschlagen, 19 Nasenverletzungen verursacht, 32 Tritte in den Bauch, verbunden mit Kampfunfähigkeit des Gegners ausgeteilt und 4 Dutzend Zähne ausgeschlagen. Zieht man in Betracht, dass sie in der Herbstsaison im Ganzen 81 Tore schossen und nur 6 einbehielten, so stellt diese Bilanz ihrem agilen Spiel ein überwältigendes Zeugnis aus. Die Organe der feindlichen Clubs, die in ihren Erfolg missgönnten, schrieben einmal über den besten Spieler des Clubs Höchstadt: Friedmann ist vom Schusspech verfolgt. Er hat den Gegner nur 2 Beine gebrochen und das Knie des Golmanns mit seinem Absatz nicht mehr erreicht. Alle Clubs Süddeutschlands unterlagen ihnen und als sie den Club Altona aus dem Norden zu einem Freundschaftsspiel einluden, kehrte von der ganzen Mannschaft nur der Torwächter mit verbundenem Kopfe zurück, da er seine Kameraden samt den Ersatzmännern im Krankenhause von Höchstadt an der Donau zurücklassen musste. Konnten dies die Tillinger mit ihrem Club der Gelb-Weißen ruhig mit ansehen? Der Club Tillingen war keine schlechte Mannschaft. Sie spielten auch scharf und ihre Tritte vors Schienbein oder ins Knie waren ebenso gut und gefährlich wie die von Höchstädt. Die Sicherheit ihrer Stöße in den Bauch war ebenfalls sehr gut und wurden von dem Tillinger Publikum mit lebhaftem Beifall quittiert. Allein trotzdem verloren sie Spiel um Spiel. Einmal kam ihnen ein guter Gedanke und sie beriefen einen Trainer aus München, einen Engländer namens Burns, der es elegant spielen, erfolgreich dribbeln, kombinieren lehrte und sie so lange einpaukte, bis er ihnen eines Tages sagen konnte: Ladet die Meistermannschaft aus Leipzig ein. Sie taten es und verloren 4:2. Macht nichts, sagte Trainer Burns, noch 3 solcher Niederlagen und ihr braucht niemanden mehr zu fürchten. Und wiederum plagten sie sich mit dem Training eines eleganten Kombinationsspiels, in dem der Einzelne, der aufs eigene Faust spielte, nichts ist und für einen Fanatiker gilt und das Zusammenspiel alles bedeutet. Sie luden die Meistermannschaft Preußen zu Gaste und verloren 2:1. Dann spielten sie mit der ausgezeichneten Mannschaft Mühlhausen 1912 unentschieden und der Trainer Burns sagte ihnen, dass sich schwerlich ein Gegner finden würde, der sie überwinden könnte. Das Revanchespiel mit der Meistermannschaft aus Leipzig mit dem Tillingen endete hundselend für Leipzig. Sie brachten 5 Gole mit heim und ließen im Netz der Tillinger nur 1 und das durch einen Strafstoß. Als Höchstädt von den glänzenden Erfolgen der Tillinger las, wurde der ganze Club grün vor Wut. Und als sie dann in der Allgemeinen Sportzeitung lasen, dass die Gelb-Weißen aus Tillingen nach ihrem prachtvollen sonntäglichen Erfolge keinen ernsten Gegner mehr in Süddeutschland hätten und dass sie ein Spiel vorgeführt hätten, das selbst ihre Gegner in Entzücken versetzte, da ward ihnen zumute wie einst ihren Vorfahren, als die Tillinger einmal Höchstädt einnahmen und ausplünderten. An dem Referate versetzten sie in helle Wut besonders Sätze wie: Ein Organfeuer auf das Leipziger Tor, das herrliche Dribbling des rechten Flügels und so weiter. Ich möchte den Kerl auch mal umdribbeln, sagte betrübt Thomas von Vorwart, dass er nie mehr Fußball spielen würde, höchstens im Himmel mit dem heiligen Petrus auf ein Tor. Sie saßen alle im Clubzimmer und für eine Weile verstummte das Gespräch. Man konnte erwarten, dass nur einer etwas sagen werde, was die Situation klären und allen Erleichterung bringen werde. Dieser Mann war der Clubsekretär. »Vereinbaren wir mit Ihnen ein Freundschaftsspiel«, sagte er, »auf diese Weise kriegen wir Sie her. Dazu haben wir ja schließlich unsere Lokalzeitungen. Ein Revanchespiel werden wir nicht spielen, weil die Mannschaft des Tillingen bei uns ihr letztes Spiel gespielt haben wird. Wer nicht wenigstens einen Spieler erledigt, wird aus dem Club ausgeschlossen. Und wenn er irgendwo angestellt ist, wird er auf seinen Arbeitgeber einen Druck ausgeübt, damit er aus der Arbeit entlassen wird. Außerdem wird er an ein Goalnetz festgebunden und alle Spieler werden beim Training auf ihn Elfmeter üben.« Die Lokalzeitungen standen sofort ihrem Club Höchstädt zur Disposition und begannen den Tillingern auf den Vulkanboden ihrer Stadt zu locken. Besonders der Artikel »Die beste Mannschaft Süddeutschlands« war sehr geschickt geschrieben. Darin wurde auf die jüngsten Siege des Tillingens hingewiesen und dessen Spiel und überraschende Resultate gelobt. Es hieß dort, auch Höchstädt könnte eine große Reihe schöner Erfolge verweisen. Allein der einzige Maßstab für die Entscheidung, welcher Club besser sei, Tillingen oder Höchstädt, könne nur ein Treffen beider Clubs in einem Freundschaftsspiel bilden, bei dem alles vergessen werden müsste, was obenhin seit langem zwischen den beiden Städten, deren Namen die beiden Mannschaften stolz tragen, abgetan sei. Fußball sei ein internationales Spiel und Lokalinteressen spielen hierbei keine Rolle. Hier siegen nicht mehr die physischen Kräfte mittelalterlicher Söldner, sondern die reine Idee des Sportsmanns, der in seinem Spiel Mut und technische Gewandtheit legt. Durch den Besuch des Tillingen in Höchstadt werde gewiss für immer das Missverständnis zwischen beiden Städten des alten Schwabenlandes schwinden. Etwas Ähnliches schrieben die Höchstädter schon vor einigen Jahrhunderten dem Burggrafen von Tillingen. Er möge sie doch mit seinem Besuche beehren, sie meinten es mit ihm aufrichtig und sie schickten ihm deshalb einen sicheren Geleitbrief, damit er persönlich über die Grenzen zwischen Tillingen und Höchstadt verhandeln komme. Als der Herr Burggraf von Tillingen kam, geschah ihm in der Tat nichts. Sie verhandelten mit ihm bieder über alle strittigen Fragen, bei denen sich der Herr Burggraf aber dermaßen aufregte, dass ihn die Höchstädter, um ihn zu beruhigen, aufhängen mussten. Und so schaukelte er auf den Zinnen mit dem Geleitbrief in der Hand. In einem anderen Artikel, durch den der Redakteur des Morgenblatts in Höchstadt die Tillinger vollends blenden wollte, lesen wir folgenden Sätze. Wenn der Tillingen einmal den Spielplatz des Höchstadt betreten wird, dann wird dies der Gipfel der Frühjahrssaison sein, zugleich aber auch eine Manifestation der brüderlichen Beziehungen zwischen beiden Städten. Die Vergangenheit ist vergessen. Die Grün-Blauen werden den Gelb-Weißen die Hand reichen und sie warm ans Herz drücken. Wie die Redaktion erfährt, wird in der nächsten Woche der Clubsekretär unseres Clubs nach Tillingen entsendet werden, um das Match zwischen beiden Clubs endgültig festzusetzen. Er hat den Auftrag erhalten, mitzuteilen, dass dem Tillingen nicht nur seitens unserer Sportsleute-Gentlemen ein brüderlicher Empfang zuteil werden wird, sondern auch seitens unserer sportliebenden Öffentlichkeit, die sich auf ein Tillingen und sein Spiel freut, in der Hoffnung, dass beide Mannschaften ihr Bestes leisten und ein in ihrer Tradition würdiges Spiel vorführen werden, wofür übrigens auch die ausgezeichneten Konditionen beider Mannschaft spricht. Über die Endklassifikation beider Mannschaften wird man erst nach dem Match sprechen können. »Sieh mal an«, sagte man sich im Club Tillingen, als sie dieses Lob über sich lasen, »was der Erfolg im Sport macht. Vor einem Jahr hatte noch niemand von uns gewusst und nun zerfließen selbst die Höchstädter vor Lob. Es ist noch nicht 14 Monate her, dass sie von uns schrieben, wir seien die miserabelste Mannschaft auf der Welt und uns empfahlen, lieber zu schussern als Fußball zu spielen. Nun gut, wenn sie Dresche bekommen wollen, sind wir nicht dagegen, mit ihnen ein Freundschaftsspiel auszutragen. Wir wollen es ihnen eintränken. Sie schreiben auch, Höchstädt könne auf eine Reihe schöner Erfolge hinweisen. Unverschämte Lügner. Wer hat schon mit ihnen gespielt? Die Clubs Ingolstadt, Truttendorf, Regensburg und Kaichental. Bekannte Raufbolde, die keine Ahnung davon haben, was Kopfspiel ist. Bei denen die besten Kombinationen darin bestehen, den Spieler von allen Seiten zu umstellen und ihn zu Boden zu kicken. Die gehen nur auf den Mann, aber nicht auf den Ball. Das haben wir doch auch gemacht, seufzt der rechte Flügel. Und meiner treu, das waren goldene Zeiten. Erinnert ihr euch noch, wie ich den Center-Forward der Ulmer Brüder angefasst habe? Ich brach ihm das Genick, die Schulter und den linken Fuß und das alles nur mit einem Kick. Und wir mussten ihn auf Kosten des Clubs begraben, warf mürrisch der Kassierer ein. Dein Schuss hat uns 2000 Goldmark gekostet, weil ihr alle auf den blödsigen, sentimentalen Einfall kamt, ihm einen Sarg zu bestatten, als ob er ein Fußball gewesen wäre. Aber das Spiel wurde zu Ende gespielt und wir mussten das Eintrittsgeld nicht zurückerstatten, sagte der rechte Flügel entschuldigend. Unbedingt werden wir über den Höchstadt siegen, erklärte feierlich der Kapitän. Siegen durch unsere feine Kombination. Uns geniert der feindliche Vorwart nicht. Von den Flügeln wird die Mitte vorgelegt, der Center übergibt an den linken Flügel, läuft voraus und dribbelt den Back, Schuss und Goal. Wir müssen die Spieler nicht abdecken. Wir kommen mit ihnen überhaupt nicht in Berührung. Die müssen im luftleeren Raum umherlaufen. Der Ball muss für sie unerreichbar sein. Nur wir werden ihn an Kopf und Fuß zu Kosten bekommen. Für sie muss er eine abstrakte Melone sein, ein Märchen. Und weiter nichts. Hip hip, hurra! Der Sekretär des Höchstadt kam in der folgenden Woche an, um abzuschließen, was eigentlich bereits abgemachte Sache war. Als die Tillinger Morgenpost schrieb, man verhandle über die möglichst nahe Verwirklichung eines Freundschaftsspiels zwischen Tillingen und Höchstädt, in welchem der Tillingen die Farben seiner Stadt und die Ehre des Clubs verteidigen werde. Man werde nicht um einen Pokal spielen, sondern um den Sieg über den alten Bekannten, um den Sieg der Stadt Tillingen über die Stadt Höchstädt an der Donau. Die Züge spielen Scharen von Tillingern auf dem Höchstädter Bahnhof aus, damit für die Mannschaft, die die weiß-gelben Farben verteidigte, eine entsprechende Ehreneskorte bereitstünde und damit jemand die Sieger aus Tillingen umarmen könne. bis auf einige feindliche Blicke, mit denen der Sekretär des Höchstädt bei seiner Ankunft gemessen wurde, geschah ihm nichts Unangenehmes und er erledigte alles glatt. Das Freundschaftsspiel zwischen den beiden Clubs wurde für den nächsten Sonntag auf dem Spielfeld des Höchstädt festgesetzt. Der Reinertrag sollte zu gleichen Teilen zwischen den beiden Clubs aufgeteilt werden. Dann ging's nach altem Clubbrauch ins Wirtshaus, wo man auf Vereinskosten bis zum Morgengrauen trank. Gegen Morgen einigte man sich noch auf Folgendes. Erstens, Schiedsrichter sollte ein Unparteiischer aus Nürnberg sein, Fahrt und Auslagen sollte ihm von beiden Clubs gezahlt werden. Zweitens, dass der Urahne des Kapitäns des Höchstädt bei einem Sturm auf die Stadt Tillingen vom Urahnen des Kapitäns des Tillingen mit dem Schwerte vom Scheitel bis zum Sohle entzweigehaut wurde und dafür wiederum von einem Urahnen des Clubsekretärs des Höchstädt auf einer Lanzenspitze befestigt wurde. Bei diesem Punkte begann die Unterhaltung ein wenig zu stocken und der Clubsekretär des Höchstädt hielt es für angebracht zu verduften, da er merkte, dass der Clubkapitän ihn ein wenig seltsam betrachtete, als wolle er an ihm eine Rehabilitierung seiner Ahnen vornehmen. So kam der glorreiche Tag, an dem die Tillinger nach so vielen Jahrhunderten wiederum gen Höchstadt zogen, wo alles zur Verteidigung gerüstet war. In Tillingen wie in Höchstädt waren alle Ochsenzieher, Eisenringe, Eichenstöcke und Revolver ausverkauft. Die Handkoffer der Tillinger waren auffallend schwer, da sie Steine mit sich führten. Die Höchstädter hatten sich damit die Taschen vollgestopft. Das Spiel begann genau um 3:30 und um 3:33 war der Kampf bereits im vollen Gange. Als erster fiel der Unparteiische. Er erhielt von den Anhängern beider Clubs je einen Hieb mit dem Ochsenziemer an den Schädel. An zwei Stellen wurde ihm der Schädel eingeschlagen. Bevor er starb, schrie er noch »Offside«, da er nicht mehr pfeifen konnte, denn ein neuer Hieb mit dem Ochsenziemer hatte ihm das Pfeifen im Munde zerquetscht. Die Tillinger waren im Vorteile, da ihrer 10.000 gekommen waren und Höchstädt im Ganzen nur 9.000 Einwohner hatte. Die Höchstädter wehrten sich verzweifelt und im allgemeinen Handgemenge gelang es ihnen, den Kapitän des Tillingen an der Latte des Tores des Höchstädt aufzuhängen. Der Center Half des Tillingen biss beiden Backs des Höchstädt die Kehlen durch und wurde dafür vom Center Forward dieses Clubs gefällt. In allen Tageszeitungen Deutschlands erschien in der Sportrubrik des folgenden Tages ein Telegramm mit folgendem lakonischen Inhalt. Das interessante Freundschaftsspiel Tillingen-Höchstädt nicht zu Ende gespielt. Auf dem Spielfelde blieben 1200 Gäste und 850 einheimische Zuschauer. Liquidation beider Clubs, die Stadt brennt. Wenn ich dabei an die Spieler der Prager Sparta mit der Slavia denke, dann sehe ich erst, dass Fußballsport bei uns erst in den Kinderschuhen steckt. Das war Fußball in Bayern, zugegeben von früheren Tagen. Zurzeit spielt man ja da etwas anders, jedenfalls in den höheren Ligen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die halbe Stunde ist schon fast wieder voll. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Je nachdem, wann ihr es hört, ist die Fußball-EM ja noch nicht vorbei. Dann schöne Spiele, wen es interessiert. Und wen nicht, es gibt ja auch noch genügend andere Möglichkeiten, sich zu zerstreuen. Theater, Kino, alles ja wieder mehr oder weniger offen. Ich bin auf jeden Fall wieder so in Sachen Kultur in den diversen Häusern unterwegs. Eine schöne und angenehme Zeit bis zum nächsten Mal wünscht euch euer Peter Fassbender.